Du hörst Süß-Sauer, der China-Podcast. Diesmal sprechen wir darüber, warum man mit 30 Jahren in China unbedingt eine Wohnung kaufen muss. Du erfährst mehr über die Schwiegermutterwirtschaft und erfährst, warum ein China-Kohl aus Jadestein unbedingt in eine chinesische Wohnung gehört. All das und viel mehr gibt's jetzt, wenn du direkt weiterhörst. Wenn du auch nur Chinesisch verstanden hast, dann bist du hier richtig. Herzlich willkommen zu Süß-Sauer, der China-Podcast. Ich bin Steffen und mit mir am Mikrofon sitzt...
Hallo, ich bin Yang.
Ich habe teilweise wieder etwas verstanden. Du hast so schnell gesprochen, Yang. Das ist ja mein Problem. Du musst langsam mit mir reden. Aber fass doch nochmal zusammen, was hast du gerade gesagt?
Das war, ich habe so einen Satz aus einem sehr, sehr berühmten Gedicht zitiert und das bedeutet, ich habe ein Haus mit Blick aufs Meer und die Frühlingsblüten öffnen sich.
Das klingt gut. Ein ähnliches Lied gibt es auch in Deutschland von Peter Fox. Haus am Strand heißt es oder Haus am Meer. Passt ja ganz gut, dass wir da schon mal eine Gemeinsamkeit gefunden haben zwischen China und Deutschland. Und darüber wollen wir heute sprechen, warum man bis zum 30. Lebensjahr in China unbedingt eine Wohnung kaufen muss, in Klammern gerade als Mann. Darüber sprechen wir heute. Es ist Sommer 2023 und wenn ihr die Medien verfolgt, dann kriegt ihr mit, in China ist gerade was los im Bereich Immobilien. Und das wollen wir mal kurz am Anfang einordnen und dann kommen wir darauf zu sprechen, warum kauft man eigentlich Wohnungen in China? Wie sind diese Wohnungen eigentlich eingerichtet? Und was sind so die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen China und Deutschland? Weil in Deutschland kauft man vielleicht eher ein Haus auf dem Land, während man in China eher eine Wohnung zentral in der Stadt kauft. Und wir haben auch wieder einen Klischeekiller und ein Wörterbuch mit dabei. Also, fangen wir mal an. China ist sehr groß, das wisst ihr ja. Und in China gibt es mehr als 125 Städte, in denen mehr als 1 Million Menschen leben. Also in Deutschland haben wir 4 Städte mit mehr als 1 Million Menschen und in China sind es über 125 Städte. Und seit den 1990er Jahren, also so lange wie Yang lebt, wurde in China in einer atemberaubenden Geschwindigkeit gebaut. Vor allen Dingen Wohnungen und auch Gewerbegebiete, korrekt?
Genau.
Ja, solange du dich erinnern kannst, ist China gewachsen.
Ja, natürlich. Also ich habe immer gesagt, ich komme aus dem Dorf und dann bin ich in eine kleine Stadt eingezogen. Und als ich dort in einer Grundschule war, um 2000, das war noch so, wir haben selber in einem Haus in einer kleinen Stadt gewohnt und damals die Wohngebäude waren vielleicht bis zu 5 Etagen. Und dann auf einmal, das ging so los und irgendwann, das war Standard, war 7 Etagen und dann sind wir in eine große Stadt eingezogen und als wir im Jahr 2005 oder 2007 eine neue Wohnung meiner Eltern gekauft haben, das war schon 26 Etage.
Da merkt man auch den Unterschied zu Deutschland wieder. Wir haben auch in Deutschland einen Mangel an Wohnraum. Ich glaube, mehrere hunderttausend Wohnungen fehlen aktuell und wenn man sich deutsche Städte anguckt, dann wird mal hier eine Lücke bebaut zwischen zwei Gebäuden, vielleicht entsteht mal ein neues Quartier, ein neuer Stadtteil. Aber in China sind das wieder ganz andere Dimensionen, was da passiert. Zwischen 2011 und 2013, also in einer wirklich sehr kurzen Zeitspanne von wenigen Jahren, wurde in China mehr Beton verbaut als in den USA im gesamten 20. Jahrhundert. Und das ist, was in wenigen Jahren in China passiert ist, hat 100 Jahre gedauert in den USA und da sind ja auch große Städte entstanden. Und in China, ne, Yang, du hast es gerade gesagt, wird jetzt nicht mal ein Haus irgendwo gebaut, sondern da werden gleich direkt ganze Quartiere gebaut, komplette Siedlungen oder Stadtteile hochgezogen mit Hochhäusern, die ja 20, 30 Etagen hoch sind oder noch höher. Und so wird da gebaut. Und das hat halt natürlich auch zur Folge, dass in den ganzen Metropolen, die da entstanden sind, die Preise für Wohnimmobilien in wenigen Jahren immer teurer geworden sind, weil natürlich viele Chinesen, und das erklären wir gleich, warum das so ist, Wohnungen gekauft haben.
Ja, ich würde auch so sagen, warum baut man so viele neue Wohnungen in den Städten und sowas? Das liegt auch daran, es gibt sehr viele Chinesen, die so wie ich aus dem Dorf kommen, ne? So mein Lebensverlauf, das ist so, ich war auf dem Dorf und dann war ich in einer kleinen Stadt und dann war ich in einer großen Stadt. Das ist eigentlich diese Spur, folgen viele Chinesen, ne? Die kommen vielleicht aus ländlichen Regionen und alle wollen in die Städte. Im Vergleich zu Deutschland, na, man will aufs Land ziehen oder sowas, und in China, man will immer in große Städte einziehen, und deswegen braucht man mehr Wohnung. Und wie du hast auch gesagt, wie krass dieser Preis gestiegen ist und sowas. Ich kann mich auch erinnern, 2005 bin ich in diese große Stadt eingezogen, und dann, als wir da eingezogen sind, hat mein Vater sofort angefangen, nach Wohnungen zu gucken, und das hat 2 Jahre gedauert. 2005, ne, hat mein Vater angefangen, nach Wohnungen zu gucken, und damals dieser Preis pro Quadratmeter war noch um 2000 Yuan. Und dann 2007, 2008, als mein Vater endlich eine Wohnung gekauft hat, das war schon 4000 Yuan. Das hat sich schon innerhalb 2 Jahren verdoppelt. Und deswegen meine Mutter war ziemlich sauer auf meinen Vater und hat ständig gemeckert, nur weil du so lange geguckt hast, je länger du guckst, desto teurer das wird. Genau, und dann habe ich nochmal recherchiert nach diesen Zahlen, und im 2019, der Standardpreis pro Quadratmeter in der Stadt, wo ich herkomme, ist schon 15.000 Yuan pro Quadratmeter. Und laut dieser Statistik, von 1999 bis zu 2019, in 20 Jahren, der Preis hat um 1.468% gestiegen.
Ich schließe mal den Zahlenteil ab und wir gehen gleich auch noch mal in die Tiefe, warum Chinesinnen und Chinesen Wohnungen kaufen. Weil es so eine hohe Nachfrage gab an Wohnung, ist der Immobiliensektor natürlich immer bedeutsamer geworden in der chinesischen Wirtschaft. Und aktuell ist es so, dass der Immobiliensektor 25% von Bruttoinlandprodukt Chinas ausmacht. Ein Viertel also im Vergleich. In Deutschland ist der Bausektor, hat einen Anteil am Bruttoinlandsprodukt von 6%, also schon ein Unterschied von 19%. Und das zeigt auch, warum dieser Immobiliensektor so wichtig für China ist und warum es jetzt Probleme gibt. Nämlich, ihr habt sicherlich im letzten Jahr von gelesen, Evergrande, ein großes Wohnungsbauunternehmen, hat 300 Milliarden Euro Schulden für ein Einzelunternehmen. Jetzt vor wenigen Wochen kam noch Country Garden dazu, auch ein großes Bauunternehmen aus China mit 150 Milliarden Euro Schulden. Und bei beiden Unternehmen ist es so, dass sie Kredite nicht bedienen konnten, also zurückzahlen konnten. So, jetzt haben wir ganz viele Zahlen gehört. Jetzt wollen wir mal darauf eingehen, warum kauft man denn in China Wohnungen? Wir haben es gerade gehört, viele Chinesinnen und Chinesen sind vom Dorf in die Stadt gegangen. In Deutschland merken wir seit der Pandemie, man will eigentlich aus der Stadt raus, rauf aufs Land. Schon mal ein erster Unterschied. Aber Yang, was sind dann noch weitere Gründe, warum man in China Wohnungen kauft?
Also ich kann mich noch erinnern, als ich ein Kind war, ich war 11 oder 12, damals, ne, man redet ganz viel über deine Zukunft. Deine Eltern reden mit dir so, was machst du, wenn du erwachsen bist und so.
Mit 11 schon? Da habe ich noch Fernsehen geguckt und Video gespielt und mir keine Gedanken über später gemacht.
Oder sogar früher. Also ich glaube, das hat so angefangen. Meine Mutter hat gesagt, der Yang wird in Peking arbeiten. Also, ne, wir sind schon zweimal umgezogen von Land in kleine Stadt, dann in große Stadt, und meine Mutter war nicht zufrieden damit, und dann hat sie gesagt, der Yang wird in Peking arbeiten, in der Hauptstadt. Und dann hat mein Onkel gesagt, ja, wenn du in Peking bist, Peking ist ganz teuer. Ich finde, du sollst keine Immobilien kaufen, du sollst einfach mieten. Ich meine, ich war 12. Reden wir schon über Immobilienkauf? Und dann meine Mutter war sehr seriös und sagt, nein, der wird eine Wohnung kaufen. Weil, wenn du mietest, gibst du nur anderen Leuten umsonst Geld. Und das ist nicht dein Heim. Und wenn der sagt, du musst weg, dann bist du weg.
Okay, also ich höre zwei Sachen raus. Einerseits, meine Wohnung ist nur mein Heim, wenn ich es auch gekauft habe. Und du nickst gerade. Und das andere ist, man will ja nicht anderen Geld geben, sondern man will ja selber Geld aufbauen. Also auch so eine Wertanlage, die dahinter steckt.
Genau, na, weil man hat diese Meinung in China, der Preis wird nie sinken. Und in den letzten 20 Jahren ist das circa nie gesunken, sondern stabil gestiegen, wie in meiner Heimatstadt, 1500%. Deswegen, man findet, das ist auch ein gutes Investment und sowas. Und auch so in Deutschland, ich habe die Zahl geguckt, circa 50% Leute wohnen zur Miete. Aber das liegt auch daran, man hat sehr gute Gesetz, dass man als Mieter gut geschützt ist. Und ich denke, in China ist noch nicht so weit wie in Deutschland. Deswegen meine Mutter hat gesagt, wenn der Vermieter sagt, du bist weg und dann musst du weg. Das ist auch ein Grund. Man, okay, man will einfach sicher sein.
Ja.
Dritten Punkt, es gibt ein interessantes Wort, was ich gestern entdeckt habe. Das heißt Schwiegermutterwirtschaft.
Oh, was ist das denn? Das habe ich auch noch nie gehört.
Das heißt, das betrifft die Immobilienkauf, nämlich du als ein Mann und du wirst eine Frau heiraten. Und deine Schwiegermutter, deine zukünftige Schwiegermutter wird sagen, erstmal eher, wenn du eine Immobilie hast.
Mhm.
Weißt du, das war auch genauso bei meiner Schwester, als sie und ihr Mann heiraten wollte. Und mein Vater hat gesagt, Voraussetzung, du kaufst hier eine Wohnung. Na, dann durften die heiraten.
Wir haben darüber schon mal gesprochen in unserer Folge 15 Dating in China. Da erklären wir ausführlich, was es damit auf sich hat, warum man, wie Yang das gerade gesagt hat, die Schwiegermutterwirtschaft berücksichtigen muss. Aber es geht halt da darum, man braucht eine Wohnung, um einerseits Wohlstand zu zeigen und das möglichst sehr nah am Stadtzentrum. Es gibt ja verschiedene Ringe in der Stadt, Autobahnringe, also möglichst im ersten Ring oder zweiten Ring. Dann zeigt man, man hat Wohlstand, man kann sich diese Wohnung leisten. Und dadurch wird man dann bei, jetzt hier in dem Fall, bei der Partnerinnensuche besonders attraktiv. Vielleicht mehr für die Schwiegereltern als für die eigene Partnerin.
Genau, na, und wir haben gesagt, die Chinesen, die müssen irgendwie Immobilien kaufen aus unterschiedlichen Gründen. Vielleicht, das klingt so absurd, aber wirklich, ich habe noch bei Social Media so eine Hashtag gesehen, ist die akzeptabel, mit 30 noch zur Miete zu wohnen? Na, ich meine, wenn es solche Umfrage gibt, da sagt schon was, ne? Und laut dieser Zahl von Soho im Jahr 2020, na, China hat 1,4 Milliarden Bürger und 200 Millionen wohnen zur Miete. Das ist ein Siebter. Und im Vergleich zu Deutschland 50%, das ist schon ein krasser Unterschied, ne?
Genau, also auch Deutschland ist ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, im europaweiten Vergleich eher eine Mietnation statt eine Kaufnation. Und ja, im Vergleich zu China natürlich noch mehr, wenn halt nur so ein geringer Anteil der Menschen, 200 Millionen hast du gesagt, von 1,4 Milliarden Menschen nur mietet. Das bedeutet aber auch, dass viele Chinesen, du hast es eben am Beispiel deiner Schwester und deinem Schwager erzählt, eine hohe Kredite aufnehmen müssen oder sich auch Geld leihen von der Familie. Ich nehme an, das ist auch üblich, du nickst, ja, um sich diesen Traum von den eigenen vier Wänden zu erfüllen. Ist natürlich ein Problem, wenn es Inflation gibt, also der Geldwert sinkt und gleichzeitig Zinsen steigen. Das merken wir ja jetzt auch ein bisschen in der Diskussion mit den beiden großen Immobilienfirmen Evergrande und Country Garden, da ist es ja auch so, dass gewisse Rahmenbedingungen da dazu führen, dass sie gerade in Schwierigkeiten kommen. Was heißt das denn für Chinesinnen und Chinesen? Also man muss sich dann wirklich Geld von der Bank leihen und Geld von den Verwandten. Und wie lange dauert das ungefähr, bis man das abbezahlt hat? Weißt du das so aus deinem Bekanntenkreis?
Ich finde, man versucht, so wenig wie möglich Kredit aufzunehmen, weil anders als in Deutschland, da gab es mal null Zinsen und sowas. Ich kann mich noch erinnern, 2005 circa, als mein Vater die Wohnung kaufen wollte, die Kredit war irgendwie um 7%. Das ist schon ziemlich viel, ne? Deswegen wollte niemand so viel Kredit aufnehmen, sondern mehr von der Familie Geld ausleihen. Und man sagt auch in China, sechs Portemonnaie finanzieren eine Wohnung. Nämlich eine, du und dein Partnerin oder Partner und vier Eltern, weil man ist hauptsächlich Einzelkind. Ne? Deswegen gibt es sechs Leute, die diese Wohnung finanzieren könnte. Aber Kredit zahlen hauptsächlich die Ehepartner. Ne? Und ich kann mich noch erinnern, ich habe eine beste Freundin, die du auch kennst. Also ihr letzter Partner hat ein Immobilien gekauft. Na, die wollten schon heiraten. Und ich war krass erstaunt, was für ein finanzieller Druck das wäre. Weil, wie ich weiß, ihr Partner verdient damals monatlich ca. 8.500 Yuan. Der arbeitet bei einer Bank. Und der hat einen 30-jährigen Kredit, dafür monatlich 8.000.
Tja, wie macht man das, wenn nur noch 500 Yuan übrig bleiben ja, zum Leben?
Deswegen war sie selber sehr, sehr gestresst, weil das heißt, sie muss alle Restliche finanzieren. Und das möchte sie nicht haben.
Ist es dann so, du hast zwar gerade gesagt, 6 Portemonnaies finanzieren eine Wohnung, aber ist es dann zwischen den Eheleuten schon 50-50 aufgeteilt, wenn es um eine Wohnungsfinanzierung geht, oder ist das Aufgabe des Mannes?
Das ist wieder ein kompliziertes Thema. Also ich habe das Gefühl, die Frauen wollen nicht an diese Kredit teilnehmen. Also werden die machen, aber ich habe das Gefühl, die Frauen wollen das nicht machen, weil irgendwie, wenn du wieder scheidest, die Frauen werden benachteiligt. Deswegen viele wollen nicht, weil dann sind die finanziell ausgenutzt. Deswegen auch diese Freundin, ich kann mich auch erinnern, sie hatte einen anderen Ex-Freund und der Freund hat sie sehr gemocht und der sagte, ich würde demnächst schon eine Wohnung kaufen und dann gibt's diese Kredit, können wir zusammen auszahlen, können wir zusammen abzahlen und dann ist sie durchgedreht und sie hat ihn angeschrien und meinte zum Beispiel, der heißt Felix. Die hatte ihn angeschrien und meinte, Felix, ich werde nicht mit dir zusammen Kredit abzahlen. Und dann ist es zu Ende geworden. Ich war damals auch so, okay, ich dachte, als eine Gemeinschaft, man zahlt das zusammen. Aber das ist nicht immer so.
Okay. Also wir haben uns jetzt mal angeguckt, warum kauft man eine Wohnung, hat verschiedene Gründe, aber die Partnerinnenwahl ist schon dominant. Also man kauft sie schon, um auf dem Hochzeitsmarkt besser dazustehen.
Ja, aber ich möchte noch mal was ergänzen, weil das klingt so, als ob die Frauen gar nicht irgendeine Kosten beteiligen wollen. Das stimmt nicht. Denn das gibt schon hier eine Vereinbarung. Zum Beispiel, du kaufst diese Wohnung, du zahlst das ab und ich stehe nicht in Eigentümerbuch. Also das ist wird schon, man wird schon reden. Also jeder mag das anders. Ne? Deswegen, wenn meine Freundin sagt, ich will da nicht beteiligen, dann wahrscheinlich wird die Wohnung auch null zu ihr gehören.
Okay, verstehe. Dann lass uns doch mal jetzt in die Wohnung hineingehen. Wir wollen natürlich auch erfahren, wie sind chinesische Wohnungen eingerichtet. Und wir fangen mal an mit dem Klischeekiller. So. Wenn ich jetzt als Durchschnittsdeutscher in Deutschland in chinesische Restaurants gehe, dann sehe ich da oft Fächer an der Wand, Bilder von vielleicht historischen chinesischen Landschaften, ganz opulent. Und ich sehe mitunter auch eine Winkekatze. Sind denn das auch Bestandteile von chinesischen Wohnungen? Also Winkekatze, so ein aufgeschlagener, aufgefalteter Fächer und opulente Bilder mit Landschaften aus China.
Ich würde so sagen, solche Sachen habe ich wahrscheinlich auch in normale chinesische Wohnungen gesehen. Ich meine, Winkelkatze generell, die sind einfach süß. Du kannst die auch einfach so zu Hause haben. Ich meine, das soll eher Reichtum bringen. Also das ist eher Feng Shui-mäßig oder sowas. Das ist auch kein Standard-Einrichtung. Man muss sowas nicht zu Hause haben. Ich denke, so wie in Deutschland muss man zu Hause
ein Bierkrug haben mit Deckel, mit diesen Deckeln, die man so mit dem Daumen hoch machen kann.
Ach so, oder in Köln muss man ein Ziege zu Hause haben, diese Fußball...
Den Geißbock, ja.
Ja, das ist kein Muss, man macht so, wie man will.
Aber in Köln musst du als richtiger Kölner und Kölnerin den Dom irgendwo in der Wohnung haben. Das ist aber, glaube ich, sehr Köln-spezifisch. Genau. Also keine Winkelkatze. Was ist denn mit so einem aufgefalteten Fächer?
Ich denke, Fächer ist wahrscheinlich üblicher als Katze. weil das zumindest ein großer Gegenstand, das gehört zu Deko, ne? Das könnte auch schöner aussehen.
Ja.
Vielleicht ein großer Fächer, unterhand ein China-Knoten oder sowas. Aber das ist auch kein Standardding. Ich denke, jeder mag das so, wie man will. Deswegen, man kann nicht so pauschal sagen, aber man muss irgendwas haben. Zum Beispiel in Deutschland, viele haben auf der Wand Kunst oder sowas zur Deko. In China kann das auch gut sein, dass viele zu Hause Kalligrafie
Ah ja,
haben auf
ja.
der Wand. Das haben wir zu Hause, weil mein Opa selber viel schreibt. Deswegen
Ah.
haben wir vielleicht 4 bis 6 Kalligrafie, ne, an der Wand hängend. Und vielleicht haben wir auch Verwandte geschenkt, weil die haben gesehen und meinte, wow, das ist toll geschrieben. Und dann mein Opa freut sich natürlich, dann vielleicht schreibt er auf einmal 12 Kalligrafie und schenkt das rum.
Ja, auch eine schöne Idee, ja.
Ja, oder Feng Shui-mäßig, vielleicht kann ich mir vorstellen, zu Hause hast du einen Jadengegenstand. Zum Beispiel viele haben Jaden-Chinakohl.
Ein Chinakohl aus Jade.
Ja.
Aha, das hätte ich jetzt. Also ich hätte mir eher gedacht, ein Drache aus Jade vielleicht oder sowas. Oder
Sowas
so.
auch, aber das hat einfach unterschiedliche Bedeutungen.
Aber
Wenn
was hat denn der Chinakohl für eine Bedeutung?
du wirst nie verhungern, das ist
Ah,
Futter,
stimmt,
ich
stimmt.
denke. Deswegen.
Das heißt aber, Deutsche müssten sich dann eine Kartoffel aus Jade dann hinlegen.
Oder ein Schweinshaxe aus Jade.
Schweinehaxe, ja, sehr gut.
Für alles gibt ein Markt, ne?
Lass uns da mal nach der Sendung weiter drüber reden, ob wir das hier in Deutschland etablieren können. Schweinehaxe aus Jadestein.
Genau, oder wenn du Welbisch bist, kannst du eine Brezel aus Jade. Ist das Brezel in schwäbischer Region?
Nee, ja, ich glaube Bayern eher. In Schwaben wären es eher Maultaschen.
Okay, Maultaschen. Ne? Und zum Beispiel Kunst. Es gibt noch was, zum Beispiel bestickte Sachen.
Ah, ja.
Ich glaube, bei uns hängt ein auf der Wand, das ist Kunst/bestickt. Nämlich meine Cousine hat ein riesiges, so 2 Meter breite Pferdemalerei bestickt. Weil in China viele Chinesen haben zu Hause Bajun-Quan-Tu. Das ist ein sehr bekanntes Bild. So 8 Pferde laufen nebeneinander. Das hat meine Cousine bestickt.
Ah, okay. Also so ein historisches Motiv dann.
Genau.
Gibt es ja in Deutschland auch ein Pendant zu. Das sind diese 6 oder 7 Bauarbeiter auf so einem Stahlträger oben in der Luft in New York City. Das ist auch so den Standard, den man eigentlich in jedem Möbel-Einrichtungshaus findet.
Mir ist was eingefallen. So, Klimaanlage. Das gehört nicht zu Deko, aber jede Familie muss irgendwie Klimaanlage haben.
Ah.
Weil meine Eltern haben seit 3, 4 Jahren Klimaanlage und davor habe ich mich eigentlich immer geschämt, dass wir keine hatten. Weil die meisten Leute hatten sowas und da habe ich immer das Gefühl, wir sind ziemlich arm.
Okay. Ja, in Deutschland läuft man einfach, wenn es warm ist, in Unterwäsche zu Hause rum. Das ist hier so der Standard. Und Stoßlüften, was es nur in Deutschland gibt. Ganz wichtig.
Heutzutage ist Klimaanlage in China Standard. Und dann meine Kollegin, ich habe eine indische Kollegin und die ist derzeit im Urlaub in Indien. Und ich habe ihr Zimmer gesehen und dann, das ist mir eingefallen, heutzutage Klimaanlage ist Standard. Vor 10, 15 Jahren Standard ist ein Lüfter auf dem Dach.
Wie funktioniert der?
In Deutschland hat man Lüfter, was man hin und her schieben kann.
Ja,
Ne?
richtig, ja, so ein Ventilator.
In
Ja.
China hast du damals in jedem Zimmer einen Ventilator auf dem
Oben.
Dach, genau
Oben an der
oben,
Decke.
genau.
Ah, okay. Ja, kenne ich auch.
Ja, das war damals
Ah.
Standard, ja.
Was ist denn mit Heizung? Ich habe von chinesischen Freunden gehört, dass sie zum Teil zu Hause keine Heizung haben.
Nee, das ist Südchina, die
Ja.
haben keine Heizung, aber in Nordchina, wir haben immer Heizung. Dafür die Südchinesen, die nutzen im Winter intensiv Klimaanlage. Aber bei uns in Nordchina, Mitte November fängt Heizung an. Zum Beispiel meine Eltern, die haben Bodenheizung.
Warum ist das denn in Südchina so? Ist es da einfach wärmer, auch im Winter?
Weil mit Temperatur ist Südchina kaum unter 0 Grad. Aber man sagt, wenn die Nordchinesen wirklich in Südchina im Winter sind, dann merken die, in Südchina ist der Winter viel, viel schlimmer als in Nordchina, weil das ist so nass. Und so kalt.
Okay. Das war der Klischeekiller. Jetzt wollen wir noch mal auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten schauen zwischen Deutschland und China. Wir haben schon gelernt, wenn man in Deutschland eher aufs Land ziehen will und im grünen Häuschen hat, möchte man in China eher eine Wohnung im Innenstadtbereich haben. Einfach, weil der Weg zur Arbeit dann auch kürzer ist. Und man, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, sucht sich auch so ein bisschen aus, wo sind gute Schulen, oder?
Genau, das ist in China auch sehr, sehr wichtig. Ich denke, man hat in Deutschland auch so, man geht eher, ne, in der Nähe zur Schule, aber in China ist sehr wichtig, du darfst teilweise nur in der Nähe zur Schule gehen, kommt darauf an, wo dein户口 ist. Ne? Deswegen, viele Leute, die kaufen mit Absicht eine Wohnung, damit die Kinder dort in die Schule gehen dürfen. So wie meine Schwester, die hat jetzt eine Eigentumswohnung, aber die haben dort kein户口, also das ist kompliziert. Deswegen müssen ihre Kinder immer bei meinen Eltern zur Schule gehen. Genau, deswegen. Und auch ein Punkt, was wir am Anfang gesagt haben, dieser Unterschied. Du hast gesagt, in Deutschland, man baut vielleicht einzelne Häuser, in China ist eher so geschlossene Siedlungen und sowas. Und mir ist spontan eingefallen, ein interessanter Punkt, solche geschlossene Siedlungen, die Baufirma, wenn die das verkaufen, das muss irgendwie ein USP haben. Du musst ein unique Selling Point haben.
Ein Alleinstellungsmerkmal.
Genau.
Unsere nicht englischsprachigen Zuhörenden.
Okay. Und ein wichtiger Faktor ist Name der Siedlung. Weil irgendwie in Deutschland, man hat für deine Siedlung nicht wirklich einen Namen. Außer wenn das ein Bezirk oder so sowas ist.
Genau, ja.
Weil das habe ich einmal auf Dienstreise gemerkt in Leipzig. Wir sind so eine Wohnanlage vorbeigegangen. Und diese Wohnanlage heißt Parkstadt Dösen.
Parkstadt klingt schon mal schön, ja.
Genau, aber in China ist Standard, du musst für deine Siedlung einen besonderen Namen haben.
Ah.
Das gibt unterschiedliche Kategorien, zum Beispiel Zuanshigongyu, Diamantsiedlung.
Oh.
Das ist dann für die reichen Leute.
Aha.
Weil ich hatte einen Mitschüler, der wohnt in Zuanshigongyu, der sagt, ich wohne in Diamantsiedlung. Dann habe ich mich ziemlich geschämt, weil damals hatten wir noch keine Wohnung in der Stadt. Und mein Vater hat mir mal gesagt, sein Traumsiedlung ist Diamantsiedlung.
Und ihr wart dann in einer Aluminiumsiedlung oder wie?
Wir waren in einer dreietagigen Wohnheim voller Schule meines Vaters. Ja, meine absolut Horror-Erfahrung, das weißt du. Genau, und dann gibt es noch andere Art von zum Beispiel Zhuoda Meiguiyuan. Also Zhuoda ist die Baufirma und dann diese Siedlung heißt Rosengarten.
Auch na, sehr schön, ja.
Oder was ich ganz toll fand, eine Siedlung hieß Shuixie Huadu. Das heißt so Wassersiedlung / Blumenhauptstadt.
Och, also ich bin total beeindruckt von der Kreativität, die da zutage kommt, damit man halt so ein schönes Wohnambiente auch hat aufgrund des Namens.
Genau, weil man muss immer im Namen sowas zeigen, wir haben Natur oder wir sind wassernah oder so wir sind reich, so wie Diamantsiedlung.
Ja.
Und ich kannte auch eine Siedlung, heißt Olorba und das war komplett Gold, diese Siedlung. Und dann, ich fand das so exotisch und dann sagte ich, oh Lorba, das ist ein komischer, schöner Name. Ich bin auch ein bisschen doof. Also heutzutage habe ich das endlich verstanden. Die Name oh Lorba ist phonetische Übersetzung von Europa.
Ah.
Ja, damals als 11-, 12-Jähriger fand ich nur, oh, das ist ein schöner Name. Aber
ich kann das verstehen, wenn man nicht gleich versteht, was gesagt wird auf Chinesisch. Da kann ich das völlig nachvollziehen. Lass uns doch mal zu zwei Punkten kommen. Der erste ist, wenn ich das so richtig wahrgenommen habe aus den Gesprächen, in China kauft man eher neu. Man kauft eine neue Wohnung in einem neu gebauten Hochhaus. Während man in Deutschland ja vielleicht eher schaut, man übernimmt eine Wohnung, also man kauft ja auch neue Wohnungen, aber ich kaufe ein Haus, was es schon gibt und saniere das dann oder mir wird ein Haus vererbt und ich saniere das dann oder eine Wohnung vererbt. Aber in China legt man eher Wert drauf, neu zu kaufen, korrekt?
Korrekt.
Und das hat halt auch was damit zu tun, dass es dann mein Heim, weil ich bin der oder die Erste, die hier einzieht.
Ich glaube nicht nur, das geht auch irgendwas mit Kredit. Ich glaube, es gibt mehr Einschränkungen bei so Bestandsanlage kaufen. Kannst du vielleicht weniger Kredit nehmen? Wir müssen jetzt hier mal klären, was ist Neuwohnung? Das ist sehr üblich. Du kaufst eine Wohnung, wo noch null steht.
Den Rohbau sozusagen.
Nee, das Gebäude steht auch gar nicht da. So wie ich war
Also es
mit.
wird komplett neu erschlossen. Also eine
Genau.
neue Siedlung wird komplett von null aufgebaut.
Genau.
Ah.
Zurück zu 2005, als mein Vater intensiv nach Wohnungen geschaut hat. Ich war auch ein paar Mal dabei. Zum Beispiel, du warst so wie in, man kennt Hamburg Miniaturmuseum.
Ja.
Du bist in so einem Verkaufszentrum und dann guckst diese Miniatur von Gebäude und dann sagst du, ich nehme Gebäude B und 1, 2, 3, 4, 5, ich nehme fünfte Etage. Weißt du, da steht
Ah,
gar nichts.
ja.
Du siehst nur diese Skizze, diesen Entwurf von diesem Lageplan und dann kaufst du schon.
Ah, okay. Also das heißt dann, also wirklich neu, neu, neu. Es ist nicht nur die Wohnung neu, nicht nur das Gebäude ist neu, sondern auch die ganze Siedlung ist neu.
Also diese Kaufphase ist ziemlich lang. So, bevor die überhaupt bauen, fangen die schon an zu verkaufen. Und viele werden in der Phase schon verkauft. Also man kann natürlich auch sagen, ich kaufe erstmal, wenn da wirklich fertig gebaut ist.
Ja.
Aber vielleicht gibt es da nur schlechte Wohnungen übrig, die
Okay.
niemand kaufen will.
Okay.
Deswegen, es gibt auch die Möglichkeit, erstmal dann zu kaufen. Aber die Auswahl ist dann geringer.
Dann müssen wir noch mal kurz klären, ich kaufe ja nicht die Wohnung so, wie ich sie in Deutschland kaufe. Sie gehört mir dann ja nicht auf ewig, korrekt, sondern ich kaufe sie für 70 Jahre ungefähr. Habe ich ein Wohnrecht erkauft.
Genau, du kaufst nicht dieses Grundstück.
Das heißt, aber nach 70 Jahren, was passiert dann? Weißt du das zufällig?
Ich habe immer gelesen, man sagt ja, man sagt nur 70 Jahre, aber das kann problemlos verlängert werden. Aber dann habe ich mich immer gefragt, ich glaube, dieses Gesetz ist jünger als 70 Jahre, ist meine Vermutung. Deswegen, also theoretisch ist da problemlos, aber ich bin da kein Experte.
Okay. Und dann noch ein Aspekt, in Deutschland würde ich ja auch, wenn ich jetzt eine Wohnung kaufe, mich auch vielleicht bei der Sanierung mitbeteiligen, Boden selber verlegen, Tapeten selber anmachen, ne? Weil dadurch kann ich ja auch Geld sparen, vielleicht Fliesen verlegen, wenn man das kann, und dann natürlich mich um die Einrichtung komplett kümmern. Wenn ich das richtig rausgehört habe, ist es in China so, dass man dafür komplett eigentlich gar keinen eigenen Handschlag macht, sondern Handwerksbetriebe beauftragt, die sich dann wirklich um alles kümmern, bis hin zur Inneneinrichtung.
Ja, also na, es gibt auch Wohnungen, die du sogar möbliert kaufen kannst, Neuwohnungen. Es gibt solche Baufirmen, ich glaube zum Beispiel Vanke, die haben sehr hochwertige möblierte Wohnungen zu bauen und zu verkaufen. Da hast du sogar zentrale Klimaanlage oder sowas. Ansonsten, du kriegst so einen Rohbau. Ne? Das war bei unserer Wohnung auch so. Mein Vater hat das gekauft und dann das wurde fertig gebaut. Das war ein Rohbau. Und ich war nochmal da und da stand gar nichts. Ne? Du hast keinen Boden, du hast keinen Strom, du hast kein Wasser. Und dann beauftragst du einfach so eine Baufirma, die das übernimmt. Viele Leute, die beauftragen noch so Interior Designer oder sowas, ne? Mach erstmal Design und dann wird das gemacht. Aber für unterschiedliche Budget gibt es dann unterschiedliche Pläne. Und noch ein Punkt zum Schluss ist mir spontan eingefallen. In Deutschland, egal ob du mietest oder ob du ein Immobilien kaufst, du kaufst deine Wohnfläche, du mietest deine Wohnfläche. Und in China, du zahlst auch für die öffentliche Fläche.
Was bedeutet das für den Platz davor?
Zum Beispiel Aufzugsraum, zum Beispiel Abfallraum, zum Beispiel Heizungsraum, so Trafo,
Ja.
das zahlst du mit. Und wenn du zum Beispiel ein niedriges Gebäude hast, dieser öffentliche Anteil von deiner Wohnung ist, habe ich gelesen, 8 bis 15%. Und wenn du ein Hochhaus kaufst, dieser öffentliche Anteil ist 15-30%.
Ah, okay.
Das heißt so, wenn man so redet, meine Eltern, die haben eine Wohnung, die haben immer gesagt, unsere Wohnunggröße ist 115 Quadratmeter. Die haben 115 Quadratmeter bezahlt.
Ah.
Aber unsere Wohnfläche
ist kleiner.
Ihre Wohnfläche ja. ist nur irgendwie ein bisschen mehr als 80 Quadratmeter.
Ah, spannend. Ja, ich glaube auch noch mal anders, als in Deutschland das angegeben wird.
Genau, weil ich glaube, in Deutschland Keller und sowas, das gehört nicht dazu. Aber in China musst du auch Flur, Treppenhaus, Aufzugsraum musst du mitkaufen.
Ah, okay. In Deutschland, auch wenn du den Flur nicht mitkaufst, gibt es noch vereinzelte Regionen, wo es ganz wichtig ist, die Flurwoche einzuhalten, nämlich dann sehr eigenständig die Treppe zu putzen und zu fegen und zu wischen.
Oder wenn es schneit.
Oder wenn es schneit, vorne den Winterdienst zu machen. Das stimmt, ja. Aber die Flurwoche ist oder war, glaube ich, eher auch was typisch Deutsches, wo dann durchs Haus ein Schlüssel gewandert ist. Und der Schlüssel war dann halt für Besen und sowas, damit man dann das Haus reinigen kann.
Und Schlüssel geht irgendwann mysteriös verloren und dann niemand mag sauber.
Nein, das gibt es natürlich nicht in Deutschland, denn es ist natürlich ganz klar, wer wann den Schlüssel hatte und so kann er nicht abhanden kommen. Und da wird auch sehr drauf geachtet, vor allen Dingen von älteren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern in Häusern, dass das eingehalten wird. Ich hatte das mal in meiner zweiten Wohnung, glaube ich, die ich alleine hatte, habe ich mich bei den Nachbarn vorgestellt. Und da war der erste Satz, aber immer an die Flurwoche denken. Das war der erste Satz, den ich da gehört habe. Das heißt, ich sollte schön darauf achten, dass gereinigt wird. Das fällt mir noch ein, das müssen wir jetzt zum Schluss nochmal sprechen. Stellt man sich in China bei den Nachbarn vor, wenn man neu einzieht? Also klingelt man und sagt, hallo, wir sind die neuen Nachbarn und weiß nicht, hier ist ein Stück Kuchen oder kommt doch mal vorbei?
Das kann man machen. Also ich habe das Gefühl, wenn man in einer Wohnung wohnt, das ist auch ein Grund, warum man in Deutschland im Haus wohnen will, dann hast du ein mehr Nachbarschaft. Ne? Aber wenn du ein Wohngebäude, wenn du in einer Wohnung wohnst, das ist irgendwie ein bisschen schwieriger. Mhm. Zum Beispiel bei meinen Eltern, wenn man eine 26-etagige Gebäude hat.
Ich meinte eher bei den Nachbarn links und rechts.
Genau, ich glaube, meine Eltern, die haben sich schon bei diesen Nachbarn gegenüber vorgestellt und die Nachbarn unten haben sich bei denen vorgestellt, weil mein Neffe zu laut war. Genau, also.
Guck mal, eine Gemeinsamkeit, die Deutsche und Chinesen haben.
Genau,
sich beschweren, wenn es zu laut ist von oben.
Nee, die sind hochgekommen und meinten, ach, ich habe gehört, ihr habt wahrscheinlich ein kleines Kind zu Hause. Das habe ich auch. Ich bin auch Großeltern, aber ich bin ein leichter Schläfer. Sowas da.
Sehr gut. Können wir auch mal eine Folge drüber machen, Nachbarschaft in China. Da wäre ich auch mal gespannt. Da gibt es bestimmt ganz viele Parallelen zu Deutschland.
Ja, da habe ich auch sehr viel schöne Geschichte, weil ich auch selber im Haus gewohnt habe, viele Jahre, und wir hatten eine schöne Nachbarschaft. Da ist viel Schönes und Verrücktes passiert.
Wir schauen mal, ja, ob wir das thematisieren. So, bevor wir jetzt zum Abschluss noch zum Wörterbuch kommen, haben wir noch einen Tipp für euch. In der letzten Folge haben wir über Musik gesprochen in China und wir wollten dann an dieser Stelle auch nochmal auf unsere beiden Spotify-Playlists hinweisen, die ihr auch in den Shownotes findet, nämlich einmal China-Pop Best of 2020er. Da haben wir ja in der letzten Folge drüber gesprochen und wir haben eine zweite Playlist, Chinese Covers heißt das, da haben wir Lieder zusammengestellt oder wir nicht, Yang hat seine favorisierten Lieder zusammengestellt, nämlich englische Lieder, die in Chinesisch gesungen wurden. Auch sehr spannend, was man da an deutschen und englischen Liedern so raushört. Wir kommen jetzt zum Ende und jetzt gibt es das Wörterbuch. Nachdem du, Yang, den Anfang auf Chinesisch gemacht hast, mache ich das Ende auf Chinesisch. Aber bitte nicht lachen, weder du, Yang, noch ihr, die zuhört. Passend zur heutigen Ausgabe, das erste Wort ist Jia. Jia heißt Wohnung oder Zuhause. Das zweite Wort, das ist ein bisschen komplizierter. Xi, Shou, Tian. Xi Shou Dian heißt Badezimmer.
Also heute ist du bemühst dich ziemlich viel, weil schon zwei Vokabeln mit J. Einmal Jia, J-I-A und der zweite Xi Shou Dian.
Gleich kommt noch der Zungenbrecher. Genau, also Badezimmer. Und jetzt, wenn ihr jemanden hereinbitten wollt in eure Wohnung, sagt ihr Qing Jin, Qing Jin, bitte komm herein.
Ja, ganz genau.
Also drei Wörter, die ihr benutzen könnt im Kontext Wohnung. Das war's auch schon mit der heutigen Ausgabe. Wenn euch süß-sauer der China-Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn bitte weiter. Hinterlasst uns auch gerne, da wo ihr unseren Podcast hört, eine Bewertung. Und mehr Informationen und Links gibt's wie immer in den Shownotes dieser Folge. Und die nächste neue Episode gibt's am letzten Sonntag im Monat. Wir freuen uns, wenn du wieder reinhörst. Ich bin Steffen und sage Tschüss.
Ich bin Yang und sage 再见.